Also du hast Interesse, ich habe ein Interesse, passt nicht zusammen, ist gleich Konflikt. Diese ziemlich weit verbreitete Vorstellung, Konflikt sei ein Interessensgegensatz, den würde ich gerne mal in diesem Podcast herausfordern. Interessant, das muss ich lernen. Ich war mal 7 Wochen in Jerusalem. Da habe ich dann auch so eine Süßigkeit, ich habe da versucht zu feilschen. Der Typ, der ist echt sauer geworden, weil ich gegen die kulturelle Konvention verstoßen habe, dass eben bei Lebensmitteln nicht gefeilscht. Der Preis, den der Anbieter sagt, das ist der Endpreis. Habe ich eine eigene Konfliktdefinition entwickelt und würde ich ganz gerne mal teilen. Also Leute gewissermaßen im Konflikt werden durch diesen Konflikt Emotionalität geraten in so einen Tunnel rein, in dem sie nicht mehr so gut nach links und rechts gucken können, sondern die Emotionalität bewirkt, dass wir eher auf bewährtes, vertraute Muster zurückgreifen, dass wir eigentlich mehr desselben machen, statt dass wir gucken, wie können wir mehr inkorporieren, was der andere uns bringt, wie können wir uns öffnen und flexibel mal schauen, was gibt's denn für Möglichkeiten.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Also eigentlich ist ja total spannend, überhaupt mal die Frage zu überprüfen, was ist eigentlich ein Konflikt?
Genau. So à la Feuerzangenbowle stellen wir uns mal ganz dumm sozusagen. Was ist ein Konflikt?
Ja, vor allem hast du hier diesen Podcast mit schon, weiß ich nicht wie viel Episoden und ja. Eigentlich ist es ja Frage Nummer 1, ne? Was ist das eigentlich?
Ja, also Mediation will ja eine Antwort auf Konflikt sein. Und das finde ich ganz gut, dass man überhaupt erstmal weiß, worüber reden wir da eigentlich? Also worauf genau soll Mediation eigentlich eine Antwort sein? Und ehrlich gesagt habe ich halt so die Hypothese, dass wenn du als Kundin der Mediation, wenn du dich interessierst für Mediation, wenn du wissen willst, wie arbeitet eigentlich der Mediator, die Mediatorin, die du da vor dir hast, ist eigentlich eine gute Frage. Erklären Sie mir doch einfach mal, was betrachten Sie eigentlich als Konflikt? Und genauso bei Mediationsausbildung übrigens auch. Moin. Du möchtest noch lebendiger und noch plastischer erfahren und wissen, wie eine Mediation nach dem Ansatz der Klärungshilfe abläuft? Dann bist du genau richtig bei meiner nächsten Live-Mediation. Die findet am 16. September 2026 von 16 bis 19 Uhr statt. Wenn dich das interessiert, sende mir gerne eine E-Mail an tm@tilmanmetzger.de. Und falls inzwischen der 16.09.26 schon verstrichen ist, kannst du mir trotzdem gerne so eine Interessensbekundung senden. Ich führe regelmäßig Live-Mediationen durch und mache dich dann darauf aufmerksam, wenn der nächste Termin ansteht. Bis dann. Ich freue mich auf dich. Das Interessante ist ja, es gibt durchaus total verschiedene, auch finde ich durchaus deutlich abweichende Definition von Konflikt. Das heißt, das, worum man sich da eigentlich kümmern muss, das verändert sich natürlich dadurch auch. Also insofern, die Konfliktdefinition sagt was darüber aus, wie arbeitet Mediation eigentlich. Wenn ich dich mal so ganz hemdsärmlich fragen würde, ich drehe mal den Fragespieß mal um, wenn du sagen würdest, okay, wenn du so aus der Hüfte geschossen sagen solltest, was ist ein Konflikt, was würdest du da sagen?
Da muss ich jetzt natürlich meine Mediations- und Coaching-Brille ein bisschen abnehmen, weil ich sonst die professionelle Antwort versuchen würde zu definieren.
Ja, ja.
Aber so privat würde ich jetzt einfach sagen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und irgendwie nicht zueinander kommt. So, also irgendwie hakt es sich bei Themen, die, ich sag mal, wenn man die Sachebene verlässt und wenn es irgendwie persönlich wird, so in dieser Ebene würde ich vielleicht argumentieren.
Genau. Und auf dem Pfad, wenn ich auf dem Pfad mal weitergehe, ich glaube, es würden viele Menschen beim Nachdenken nicht sagen, also man hat da irgend so ein Thema, wo man sich irgendwie uneinig ist und man hat das auch schon über längere Zeit versucht, das irgendwie hinzukriegen, aber man kriegt es irgendwie nicht hin, also so ein Sackgassengefühl etc. So, ne? Das ist also irgendwie schwierig einfach. Ja, genau.
Und ich glaube halt aber auch, dass es für mich notwendig ist, dass eine der Parteien, die für sich vielleicht auch nur gefühlt, aber irgendwo die Sachebene verlässt. Also entweder sich angegriffen fühlt oder plötzlich wird es halt etwas emotionaler im Sinne von, was willst du mich hier eigentlich dumm anmachen, Gefühl.
Ja. Also auch das kann ich erleben. Ich mache ja gerne oft bei Veranstaltungen, die Mediation einführen, so ein Brainstorming. Was denken Sie, ist ein Konflikt? Und dann einfach alles runterschreiben. Da kommen auch immer Gefühle, ne? Emotionen, Ärger etc. Das ist auch immer ein Element, aber gar nicht mal immer das Dominierende. Ich würde sagen, von der ganzen Seite von Spiegelstrichen 3, 4, 5, 6 vielleicht haben was mit Emotionen direkt zu tun, aber dann gibt's auch andere. Ich habe mal spaßeshalber auch mal einen Duden reingeschaut, vorbereitend zu unserem Podcast. Da steht Konflikt, Doppelpunkt, Zusammenstoß, Zwiespalt, Widerstreit. Das ist sozusagen mal eine Ultra-Kurzzusammenfassung. Oder ich habe auch mal an ganz alte Haudegen der Mediation mal gedacht, Johann Galtung, das ist so jemand, der auch einer von den ganz frühen Mediatoren, und der hat gesagt, wir definieren Konflikt als eine Eigenschaft eines Systems, in dem es miteinander unvereinbare Zielvorstellungen gibt, sodass das Erreichen des einen Ziels das Erreichen des anderen Ziels ausschließen würde. Also das ist eine erstaunlich, in meinen Augen, erstaunlich sachliche Definition. Also hat jemand ein Ziel A und der andere hat ein Ziel B, die passen nicht zusammen. Und man ist aber voneinander gewissermaßen, also was da fehlt in der Definition, man ist dann voneinander abhängig. Und das finde ich dann nochmal in einer anderen Definition wieder, die ich bei Gerhard Schwarz gefunden habe, Konfliktmanagement. Das ist auch so einer von frühen Autoren Anfang der 2000er. Der beschreibt Konflikt als widersprüchliche Interessen, die von unterschiedlichen Menschen oder Menschengruppen vertreten werden und die in der Erreichung ihrer Interessen aufeinander angewiesen sind, in Klammern, oder dies zumindest glauben. Also auch da interessant, anders als wir beide gerade gesagt haben, ist da die Emotionalität ja noch gar nicht drin. Das sind einfach nur verschiedene Interessen. Das ist das, was der Gerhard Schwarz da beschreibt. Höre ich öfter mal auch von anderen Kolleginnen und Kollegen der Mediation, man spricht gerne über Konflikte als Interessensgegensatz. Also du hast Interesse, ich habe Interesse, passt nicht zusammen, ist gleich Konflikt. Diese gar nicht ziemlich weit verbreitete Vorstellung, Konflikt sei ein Interessensgegensatz, den würde ich gerne mal in diesem Podcast herausfordern.
Ja, ich habe auch sofort irgendein Störgefühl in mir. Ja. Also man könnte sagen, ich habe jetzt einen Konflikt mit den Leuten, die diese Definition gemacht haben.
Okay, was ist denn dein Störgefühl? Weshalb würdest du sagen, Interessensgegensatz reicht nicht so richtig? Weshalb würdest du das sagen?
Ich komme echt wieder auf die emotionale Involvierung. Also wenn ich jetzt dieses kleine Störgefühl in mir größer machen würde im Sinne von, was ist da die Emotion drunter, könnte ich es schlecht benennen, aber ich weiß, dass da was ist. Ich kann zumindest spüren, dass da was ist. Irgendwas ist da. Das Störgefühl hat einen emotionalen Bezug in meinem Körper. Irgendwo ist eine Quelle dafür, dass ich ein Störgefühl jetzt versuche, in Sprache auszudrücken. Ich könnte es auch einfach stehen lassen und dann hätten wir keinen Konflikt. Irgendwie. Und jetzt werde ich konkreter, jetzt war ich sehr diffus, aber konkreter würde ich sagen, wenn ich das durch meine Linse, die ich immer mal wieder anschaue, gucke, sind wir in Konkurrenz oder sind wir in Kooperation? Mhm. Und da könnten zwei unterschiedliche Ziele, also wenn ich mit dir, Tillmann, wir haben zwei verschiedene Ziele, zwei verschiedene Gedankengänge, aber wir haben ein kooperatives, synergetisches Zusammenarbeiten und sind wohlwollend miteinander und finden es super, irgendwie eventuell noch eine dritte Lösung zu finden, an die wir beide noch gar nicht gedacht haben, dann ist für mich zwei unterschiedliche Zielstellungen eine Einladung zum Austausch für Kreativität und für was Neues.
Ja, 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 ja.
Also für mich ist da null Konflikt.
Ja, ja. Also ich sehe das ganz ähnlich. Also ich mache es nochmal im konkreten Beispiel. Zum Beispiel ich und meine Frau. Also im Grunde ist es so, wenn es um Urlaub geht, wenn es nur ich wäre, ich würde am liebsten lange Wandertouren machen und am liebsten irgendwo im Mittelgebirge. Keine Ahnung, Harz, Norwegen, sowas. Das ist eigentlich so das, wo ich sage, boah, das ist ein richtig schöner Urlaub. Und für meine Frau ist ein richtig schöner Urlaub am besten an einem See, an der Mecklenburgischen Seenplatte oder an der Ostsee. Und das ist also Mittelgebirge, lange Wanderung und gewissermaßen Urlaub an einem See, das ist nicht automatisch dasselbe. Das lässt sich nicht beliebig kombinieren. Also selbst wenn man kreativ wird, wird das nicht so leicht, das zusammenzupacken. Und für mich ist das ein Interessengegensatz, ne? Also ihr Interesse, ich möchte mich an einem See entspannen, und mein Interesse, ich möchte mich bei der langen Wanderung im Gebirge austoben sozusagen, ist erstmal ein Gegensatz. Und ich bin aber ganz bei dir, das ist erst dann ein Konflikt, wenn ich davon emotional gepackt bin und sage, oh nein, das schon wieder und die schon wieder, oh, muss das denn sein? Und wenn dann also so ein Vorschlag kommt und ich da hinschaue, ich so sage, ach nee, der Unterschied dazu wäre, ach okay, du hast da so ein spannendes kleines Häuschen an einem mecklenburgischen See, erzähl doch mal, zeig mal. Und sie sagen würde, ach, du hast da so eine schöne Wanderung in Norwegen, zeig doch mal. Und man dann guckt, okay, was kann man daraus machen? Ne? Dann wäre das für mich noch kein Konflikt. Der Konflikt kommt für mich dann rein, wenn wir ärgerlich, enttäuscht, empört, hilflos werden.
Und da ist für mich der Punkt, für mich das Wort Konkurrenz. Also wenn man Konkurrenz in einem, ich sag jetzt mal, relativ starken Art anschaut, dann könnte man sagen, ich will eigentlich der Gegenseite, dem Gegenziel absprechen, dass es sein darf. Also nicht nur, also wenn ich wirklich in Konflikt, in Konkurrenz bin, dann ist es nicht nur, ich bin lieber wandern, sondern du sollst auch gar nicht überhaupt zu deinem Ziel kommen.
Ja, ja.
Weil wandern ist das Einzige und das ist auch die einzige Art, wie ich Urlaub mache. Und dann brauchen wir nicht drüber sprechen, dass es andere Arten gibt, weil wir machen nur Wandern.
Ja.
Und das, finde ich, ist eine konkurrierende Art, wie man in Austausch geht. Und ich finde natürlich, ne, jetzt wird man natürlich sofort politisch, die Gegenseite darf einfach nicht existieren.
Ja.
Punkt.
Ja, das verschärft das Ganze und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es emotional wird sozusagen, ne? Genau.
Genau, genau. Ich bin auch bei dir. Die Quelle ist schon, dass da irgendwas Emotionales in einem ist, das es vergrößert, ja.
Ich möchte noch ein Beispiel machen, weshalb ich denke, dass diese Idee des Interessensgegensatzes und dass man aufeinander angewiesen ist, dass das nicht ausreicht als Konfliktdefinition. Beispiel Flohmarkt. Flohmarkt. Du gehst auf den Flohmarkt. Mein Interesse doch, dass ich alles das, was ich auf dem Flohmarkt kaufe, so günstig wie möglich erwerbe. Das heißt, ich würde automatisch auf dem Flohmarkt, tue ich tatsächlich, versuchen zu verhandeln, sodass ich einen möglichst günstigen Preis erziele. Und natürlich würde ich mal sagen, die meisten, vielleicht nicht alle, aber ich würde sagen, es gibt bestimmt eine Menge, nicht wenige Verkäuferinnen, Verkäufer auf dem Flohmarkt, die natürlich ein Interesse haben, einen möglichst guten Preis zu haben. Und damals mag andere geben für dieses Social Event das Hauptsache und ob sie irgendwas verdienen, ist ihnen wurscht. Die gibt es bestimmt auch, aber gibt bestimmt auch die Leute, die sagen, nein, nein, mein Interesse ist, obwohl das eigentlich, ich sag mal überspitzt sagen, alter Schrott ist, ich möchte am Ende da mit so ein paar Hunnis in der Tasche rausgehen. So, Interessengegensatz, aufeinander angewiesen. Wir müssen uns auf den Preis einigen. Ich muss dem Geld geben, der muss mir die Ware geben, sonst funktioniert es nicht. Also wir sind aufeinander angewiesen, ist ein Interessensgegensatz. Aber ist das ein Konflikt? Ich würde sagen, nein. Weil natürlich wäre es total albern, wenn ich das dem anderen übel nehme, dass er einen möglichst guten Preis erzielen möchte auf dem Flohmarkt und es wäre albern von dem anderen, mir es übel zu nehmen, dass ich möglichst geringen Preis haben will. So, also Interessensgegensatz, ja, Konflikt, nein. Und ich glaube, der Konflikt kommt dann rein, wenn ich vielleicht Dinge sage, die ehrenrührig sind in der Verhandlung oder wenn ich einen wirklich völlig absurden Preis vorschlage. Keine Ahnung, da hat jemand teures Koka-Geschirr. Ich bin der Sammler von Koka-Geschirr, so ein altes Porzellan aus Schweden. Ja, und da gibt's so ein Teller, der kostet da normalerweise 10 Euro, ne? So ein alter Koka-Geschirr-Teller. Wenn ich da sage, ich hätte gerne 10, würde gerne 10 Cent dafür zahlen und würde sagen, ja, das ist doch albern, das ist doch schlechte Ware und was willst du mir? Also wenn ich so anfange, völlig unsachgerecht zu verhandeln, dann wird der Mensch emotional und dann haben wir einen Konflikt. Aber wenn so ein Teller 10 Euro kostet, normalerweise, und ich sage, hey, wie wäre es mit 8 Euro, warum sollte der ärgerlich werden? Das ist auch vollkommen normal, dass ich das versuche und er kann sehr halt darauf reagieren. Also auch da Interessensgegensatz verknüpft, aber erstmal kein Konflikt.
Das ist interessant. Das heißt eigentlich, das Setting ist in dem Fall, also die systemische, strukturelle und auch, man könnte wahrscheinlich auch sagen, kulturelle Ebene, auf der wir uns bewegen, kann auch einfach es zu einer Normalität machen. Also jeder ist klar, auf dem Flohmarkt wird gefeilscht. Punkt.
Genau.
Das ist
total.
So. Und wenn ich in den chinesischen, wenn ich in China bin oder irgendwie auf dem Bazar in Thailand, ist auch klar, dass der erste Preis nicht der Endpreis ist, ne?
Genau, genau. Und übrigens interessant, das muss ich lernen. Ich war mal 7 Wochen in Jerusalem, habe da Urlaub gemacht etc. in der Gegend Und da habe ich dann auch, ne, klar, das wusste man da auf dem Zug und so, da wird gefeilscht. Und ich habe aber nicht gewusst, dass man tatsächlich um Lebensmittel nicht feilscht. Das ist wirklich was ich nicht wusste. Und ich habe dann da irgendwo so eine Süßigkeit, da gab es einen Preis für Süßigkeit und ich habe da versucht zu feilschen. Der Typ ist echt, also ich habe es dann nicht vom ersten Mal Anlauf, nein, nicht abschrecken lassen. Ich habe es dann 2-3 Mal weiter versucht zu fahren. Der ist echt sauer geworden. Ne, weil ich gegen die kulturelle Konvention verstoßen habe, dass eben bei Lebensmitteln, jedenfalls in diesem Zug in Jerusalem, ich kann nicht sagen, wie weit das gilt, aber das war klar, dass da wird über Lebensmittel nicht gefeilscht. Der Preis, den der Anbieter sagt, das ist der Endpreis. Muss man halt wissen, ne?
Ja, und es ist auch interessant, ne? Also wir waren früher, sind wir viel in Asien gereist und wir hatten einfach Asien ist gleich, ne, feilschen, so. Ja. Und dann waren wir in Indonesien, also auf Bali ist auch so, da feilschst du auch ein bisschen, das ist sich übertrieben, nicht so wie in China, aber schon ein bisschen. Und wenn du dann aber auf Indonesien Main Island bist, eigentlich gar nicht. Also die sagen dir einfach den Preis auch als Ausländer, zumindest da, wo wir waren, haben die uns einfach den Preis gesagt, der tatsächlich mehr oder weniger auch den Locals zahlen. Und da konntest du nicht viel feilschen, auch gar nicht. Wir waren dann so, hä, warum wollen die uns verarschen, ne? So, das war so die Gedanke, die wollen doch jetzt hier versuchen, uns einfach nur die Touri-Preise.
Da kam dann der Ärger hoch, die wollen uns verarschen, ne? Das war deine kulturelle Erwartung, man muss doch hier feilschen können. Und dann
richtig.
Und die wollen uns verarschen, da kam der Ärger hoch, ja?
Und dann haben wir es dann nicht gekauft, aber letztendlich haben wir dann erfahren, ah nee, das ist einfach kulturell für Ausländer trotzdem fair, sage ich mal, für Touristen trotzdem fair. Ne?
Also zusammengefasst, nur weil man Interessengegensatz hat und nur weil man voneinander abhängig ist, um was zu erreichen, ist das noch kein Konflikt. Konflikt wird es eigentlich dann, wenn jemand, also das kann ja sehr verschieden sein, entweder gegen eine Konvention verstößt, das kann natürlich auch sein, dass man sich menschlich daneben benimmt, auf eine Art und Weise spricht, dass der andere sich etc. Also am Ende ist das wirklich Entscheidende. Schwierig wird es dann, wenn die Emotionalität einschießt. Also und vor diesem Hintergrund, dass meiner Einschätzung nach die wirklichen Dinge, die einem querstehen, die einem wirklich Schwierigkeiten machen im Konflikt, die Emotionen sind, habe ich eine eigene Konfliktdefinition entwickelt und würde ich ganz gerne mal teilen. Und zwar zunächst mal, also ich sage es vielleicht erstmal in einem Stück und dann können wir uns mal darüber unterhalten, was die einzelnen Elemente sind. Also ein sozialer Konflikt besteht, wenn aus Sicht mindestens eines Beteiligten zwei oder mehr Personen gemeinsam ein Problem haben und dabei emotional so verwickelt sind, dass sie nicht ihre volle Kompetenz zur Lösung des Problems nutzen können. Und das würde ich ganz gerne mal dekonstruieren. Also erstmal ein sozialer Konflikt. Warum ein sozialer Konflikt? Es gibt ja auch die innermenschlichen Konflikte. Also will ich diese Schokolade essen oder nicht essen? Will ich den Genuss der Schokolade haben oder will ich doch lieber weiter abnehmen? Das ist ein intrapersonaler und kein sozialer Konflikt. Und der ist hier nicht gemeint. Also wenn wir über Mediation reden, dann reden wir eben über die Konflikte, die zwischen Menschen bestehen. Also ein sozialer Konflikt besteht, wenn aus Sicht mindestens eines Beteiligten, das ist sehr spannend, es reicht, wenn einer der Beteiligten, die da in diesem Konfliktsystem sind, es als Konflikt erlebt. Es gibt durchaus manchmal Mediationen, die ich habe, aber auch sonst Konfliktsituationen, wo eine Seite wirklich besonders ärgerlich ist und angefasst ist und die andere Seite sagt, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ich finde das hier alles normal und dass wir irgendwelche Gegensätze haben, das gehört dazu. So, und es ist natürlich häufig so, dass Leute, die sich in einer mächtigeren Position sind, häufig etwas entspannter zurücklegen und sagen können, jo, so ist das hier eben. Und die Leute, die etwas von der Machtebene her etwas unterlegener sind, eher die Emotionen entwickeln, weil sie merken, ich kann aufgrund meiner Position eigentlich schwer meine eigenen Interessen sozusagen durchsetzen. So, also das ist so dieses, aber das heißt, es nützt dem Menschen gar nichts, der sagt, oh, ich habe kein Problem. Der hat trotzdem ein Problem, einfach weil der andere ja an den Gittern rüttelt. Also ein sozialer Konflikt besteht, wenn aus Sicht mindestens eines Beteiligten zwei oder mehr Personen gemeinsam ein Problem haben. Und das ist im Grunde das, wo ich übereinstimme, diesem Interessensgegensatz erstmal grundlegend. Ja, zu fast allen Konflikten würde ich sagen, gehört, dass es auf der äußeren Sachebene irgend so einen Anlass gibt, über den man streitet. Also wo wollen wir hinreisen? Was soll sozusagen die Ware kosten? Wie viel Honorar bekomme ich? Etc. Also da gibt es so einen Sachanlass, an dem man anknüpft. Der eine will A, der andere will B und man kann das nur gemeinsam verwirklichen. Das ist durchaus ein Element, was erstmal häufig oder fast immer besteht. Und kommt dazu, und dabei emotional so verwickelt sind, dass sie nicht ihre volle Kompetenz zur Lösung des Problems nutzen können. Also ich sage es so ein bisschen scherzhaft, Konflikt bedeutet eigentlich, dass diese emotionale Verwirrung so ein bisschen ist, als wenn man sein Gehirn an der Garderobe abgibt. Also man ist kognitiv nicht so leistungsfähig, aber es ist eigentlich nicht nur das Gehirn, es ist auch das Herz. Man ist auch oft nicht mehr so fähig, diesen Perspektivwechsel zu machen und so empathisch zu sein. Also sowohl die Kognition als auch die Empathie werden getrübt und ich habe eigentlich nicht mehr die Flexibilität und die Fähigkeit, jedenfalls in eskalierten Konflikten, wirklich auf den anderen zuzugehen, zu sagen, komm, das ist doch eigentlich alles nicht so schlimm, lass mal drüber reden und da findet sich schon was. Also insofern gerade diese Emotionalität bewirkt, dass man in diesem Kreis Verkehr von ja, nein, ja, nein, ja, nein ist und da einfach den Ausweg nicht findet. Genau, was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist auch ein bisschen die, also Problem ist, wenn ich jetzt meine Akademiker-Hut aufziehe, natürlich noch etwas vage, ne? Das ist noch nicht so präzise.
Okay.
Aber das ist auch, finde ich, wo wieder mein Wort Konkurrenz ins Spiel kommt, ne? Also wenn ich in Konkurrenz trete mit dem, was eigentlich hier vielleicht Normalität ist oder ne, wenn ich ein Störgefühl habe, könnte man sagen, ich habe ein Problem. Und ja, jetzt müsste man natürlich wieder die Psychologie bedienen, ne? Ich finde, als Definition funktioniert das gut und man könnte jetzt natürlich Bücher drüber schreiben, ne? Wo kommt das her? Wie löst das aus? Was ist eigentlich die Quelle für mein Problem?
Ne, auch die Problem oder die Emotion, worüber redest du gerade? Das Problem.
Für das Problem, Emotion? Aber auch für die Emotion. Also ja. Ne, beides irgendwie. Aber ich glaube, zu dem emotionalen Teil, da kommen wir jetzt noch. Da hast du ja den letzten Abschnitt, der die Emotion ja noch benennt. Oder beziehungsweise du hast die Emotion nicht explizit benannt, ne?
Doch, und dabei emotional so verwickelt sind, dass sie nicht die volle Kompetenz zur Lösung des Problems nutzen können. Ja, es ist gerade diese, also es ist ja auch gut erforscht, dass diese Emotionalität bei uns ja wirklich auch im Gehirn eine Veränderung bewirkt. Und dieses, ne, wenn man so das so im, man kennt das so, dass man weiß schon, gleich legt er wieder die alte Platte auf. Also Leute gewissermaßen im Konflikt werden durch diesen Konflikt Emotionalität in so einen Tunnel geraten, so einen Tunnel rein, in dem sie nicht mehr so gut nach links und rechts gucken können, sondern die Emotionalität bewirkt, dass wir eher auf bewährtes, vertraute Muster zurückgreifen, dass wir eigentlich mehr desselben machen, statt dass wir gucken, wie können wir sozusagen mehr inkorporieren, was der andere uns bringt, wie können wir uns öffnen und flexibel mal schauen, was gibt's denn für Möglichkeiten.
Ja. Und ich glaube, da ist diese... Ja, sorry, jetzt bediene ich das Wort Konkurrenz so oft. Ich weiß gar nicht warum, aber sobald ein Gefühl von Gegnerschaft aufgebaut wird, dass etwas gewonnen oder verloren werden kann. So, ich habe das Argument verloren oder ich habe diese Verhandlung verloren oder meine Bedürfnisse wurden nicht durchgesetzt oder wurden durchgesetzt und ich habe das Argument gewonnen. Mhm. Ich glaube, sobald das entsteht, ist schon die Möglichkeit für einen Konflikt, für die Emotionalität definitiv sehr klar. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich realistisch, dass man, wenn man in Gewinnen oder Verlieren denkt, eine gewisse Emotionalität auch hat. Und die Empathiefähigkeit, die ist auch nicht mehr wirklich vorhanden. Da stimme ich hier hundertprozentig zu. Also man sieht das Gegenüber als vages, fast schon Interpretationsobjekt, wo ich gegebenenfalls auch Gedanken und Intentionen rein interpretiere oder suggeriere, die in einem tatsächlichen Austausch, in einem tieferen Gespräch vielleicht gar nicht da sind. Also ich bringe viel auch von mir, glaube ich, in eine Emotionalität ein, die in Realität eventuell ganz andere Intention oder Situation hätte.
Sind mehr meine Fantasien, die gewissermaßen mein Bild des anderen bestimmen, als das, was wirklich beim anderen passiert. Genau. Und um vielleicht auch dieses Thema und diesen Podcast so langsam in Richtung Ende zu bringen, die spannende Frage, wenn das dann so ist, dass gerade diese emotionale Verwicklung diesen diese Kernherausforderung der Konfliktarbeit darstellt, ist eben die Frage, wie wir damit umgehen. Und da sind wir wieder zurück. Wir werden das auch in den Shownotes nochmal verlinken, diese verschiedenen Techniken, die dazu hilfreich sind. Und das ist ja den Zuhörern dieses Podcasts gut bekannt, dass ich verschiedene Ansätze der Mediation durchaus kenne und nutze. Aber gerade bei dem Umgang mit der Emotionalität finde ich die Klärungshilfe besonders hilfreich als Ansatz der Mediation. Einfach deswegen, weil wir in der Klärungshilfe sehr bewusst auf diese emotionale Ebene steuern. Wir sind erst auf der Sachebene, hören uns das erstmal an, damit die Leute anknüpfen können. Dann kommen wir auf die Vorwurfsebene, damit gewissermaßen der Konflikt sich auch etwas in den Raum kommt, anheißt, die Leute sich befreien können von dem Vorwurf, aber mit dem Vorwurf kommt dann auch automatisch die emotionale Ebene wieder zurück in den Raum. Das heißt, wir möchten in der Klärungshilfe die Menschen unterstützen, den Konflikt, so wie er tatsächlich draußen erlebt wurde, ein Stück weit in den Raum zu holen, die Emotionalität zu spüren und zu benennen. Und die Idee darunter ist, indem du die Emotionen, die im Konflikt stehen, erstens erkennst, und zweitens dann auch benennst, hast die Chance, den Konflikt und die Emotionen zu transformieren. Das heißt, Konflikte, die weggedrückt werden, weil das heißt, bitte bleiben Sie recht sachlich und es geht doch hier nur um Interessensgegensätze. Also Emotionen, die weggedrückt werden, die nicht erlaubt werden, die wabern weiter im Untergrund und sind mächtig. Ja, Gefühle sind Scheinriesen. Ja, je weiter du weggehst von ihnen, desto größer werden sie und je dichter du rangehst, desto kleiner werden sie handhabbar. Und das ist eigentlich so der Kernphilosophie der Klärungshilfe. Geh dicht an die Gefühle ran, interessiere sich dafür, erkennen sie, benennen sie und dann gibt es daraus dann eine Chance, dass die Menschen sich entspannen können und dass diese emotionalen Treiber des Konflikts sich entspannen können, weil sie gesehen werden und man dann dahinter schauen können, okay, jetzt nehme ich wahr, in der sanften Emotionalität, Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit des anderen Menschen, das ist auch ein Mensch, der leidet auch im Konflikt. Okay, dann lass uns mal schauen, was können wir daraus tun. Also im Grunde eine größere Klarheit auf der emotionalen Ebene kann dazu führen, dass die Menschen sich entspannen, besser verstehen und dann auch passendere Lösungen finden, passende Vereinbarungen finden. Also das nochmal so der kleine Bogen rüber zur Klärungshilfe. Und wie gesagt, in den Shownotes findest du einerseits die Vertiefungsleiter, wo diese vier Ebenen Vorwurf, Beobachtung, Vorwurf, abwehrende Gefühle, innere Not benannt werden, als auch zum Beispiel den Mediationsprozess, der insgesamt beschreibt, wie man sozusagen mit den Emotionen umgeht.
Da finde ich fast die spannende Frage, wenn wir jetzt über, du hast ja, was du gerade besprochen hast mit dieser Vertiefung, mit der Emotionalität, ist ja die Vertiefungsleiter. Und da habe ich so in mir fast die Frage, wer kann denn da am besten mediiert werden? Also was ist denn eigentlich eine Gruppe von Menschen oder vielleicht auch Menschen, die besonders gut sich mediieren lassen oder vielleicht auch gar nicht gut sich mediieren lassen?
Da kommen so berühmten Vorurteilen und Klischees, dass Männer eigentlich gar nicht über Gefühle reden können und Handwerker sowieso gar nicht und so weiter. Genau, sowas, das wäre eigentlich auch mal ein gutes Thema für einen Podcast, da hast du recht. Also dieses, wenn dann tatsächlich die offene Aussprache über Gefühle die Königswährung der Konfliktklärung ist, ist das in sich vielleicht auch ein Hindernis, weil vielleicht gar nicht jeder bereit, / fähig ist, das zu tun? Fragezeichen, ist das so? Ja, sollten wir als nächstes mal vornehmen, ja, genau.
Okay, ja, machen wir das. Okay, Tillmann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke für diese schöne Konfliktdefinition.
Okay, sehr gerne. Ciao.
Ciao.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.